ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Mein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es saß von lauter pur.
Ein Männlein Ein Männlein steht im Walde. Der Kinderliedklassiker mal anders. Die Musik mit wenig Aufwand erzeugt durch einen KI-Generator am PC. Was man vor Jahren noch für unmöglich hielt, ist inzwischen Realität. Songs aller Art lassen sich mit Hilfe von KI-Generatoren in einer Qualität erzeugen, die alles zuvor Dagewesene um Lichtjahre hinter sich lässt. Es ist eine Art Chat-GPT-Moment, diesmal für Musik. Und die Geschwindigkeit, mit der diese Entwicklung voranschreitet, ist verblüffend und beängstigend zugleich. Sind Musiker bald nicht mehr gefragt, wenn KI-Tools maßgeschneiderte Musik für Computerspiele oder Filme fast kostenlos liefern? Und wie transparent ist die Technologie dahinter? Sprich, wie genau ist es den Entwicklern eigentlich gelungen, die Qualität dieser KI-Werkzeuge derart zu steigern?
Motown, Dark Synth und Progressive Metal. Oder KI-Songs auf Knopfdruck?
Das Grundprinzip klingt einfach. Man erzeugt online ganze Songs, indem man einen Prompt eingibt, also eine Anweisung per Text erteilt. Einen Songtext beispielsweise und Angaben zur Stilistik. Derartige KI-Generatoren für Musik gibt es inzwischen einige. Viel diskutiert werden aktuell unter anderem Udio und der Vorreiter Suno. Den habe ich mir mal genauer angesehen. Im Netz kursieren bereits Songs, bei denen Scherzkekse Rezepte für Pastagerichte mit Suno vertont haben oder staubtrockene Lizenzklauseln. Es könnte auch der Fahrplan der Deutschen Bahn sein. Oder man schaltet auf Autopilot und das System erzeugt auch noch den Text selbst. Doch eine eigene Idee macht doch viel mehr Spaß. Zum Beispiel ein Song für meine Nichte Anna. Die zieht gerade in eine neue Wohnung ein und da ist natürlich ein Begrüßungssong im Motown-Stil fällig.
Anna, oh Anna, deine neue Wohnung ist der Hammer, die Küche ist astrein.
Das oder Alvaro, ein Freund von mir, vom Beruf Pianist. Auch der hat eine große Hymne verdient. Text von mir, Song von Suno. Stilangabe, Bombastic Orchestral Anthem.
Alvaro, dein Spiel ist voll Magie und Fantasie. Du bist der Held auf der Bühne.
Und was halten Musikforscher von derartigen Ergebnissen?
Ja, also mein Eindruck ist, dass in diesem Bereich der musikbezogenen KI-Systeme alle Entwicklungen sprunghaft erfolgen.
Reinhard Kopitz, er ist Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover und hat Tools wie Suno mit seinen Studenten bereits ausgiebig getestet.
Das ist jetzt nicht ein kleines neues Feature, was eingebaut wurde, sondern das jeweils nächste System ist qualitativ einfach Lichtjahre entfernt von dem, was wir vorher hatten. Und wenn wir das vergleichen, dann kann man sehen, also was wir hier haben, ist sowohl die Verbesserung der Qualität des akustischen Outputs, aber wir können auch sehen, dass die Bedienerfreundlichkeit auch für Nicht-Experten erheblich zugenommen hat. Es sind ja immer noch promptbasierte Eingaben. Also ich gebe Texte ein, eine Musik zum Träumen, die man auch am Candlelight-Dinner hören kann. Das reicht aus, um dem System Anweisungen zu geben, was produziert werden soll.
Dabei kann tatsächlich quasi per Knopfdruck ein guter Song entstehen. Muss aber nicht. Vieles von dem, was der Generator ausspuckt, hat mich persönlich zumindest nicht sofort überzeugt. Bis wirklich gute Ergebnisse kommen, sind manchmal 10, ja, 20 Versuche und mehr nötig. Die Stücke von rund 2 Minuten kann man dann immer wieder erweitern, durch neue Texte und Anweisungen verändern. Zum Beispiel mit dem Hinweis, jetzt aber bitte mal ein Klavier- oder Schlagzeugsolo. Jetzt bitte pulsierende Streicher und so weiter. gibt also durchaus Spielraum, um zu gestalten. Reinhard Kubitz.
Das wirklich Neue für mich ist bei Suno, dass man nicht nur einen kurzsichtigen Blick hat auf Musikprodukte, sondern dass hier Formen, Großformen, also Strophe, Refrain, Intro und so weiter gleich mitgeneriert werden können. Ausgehend zum Beispiel durch eine Texteingabe einen Song zu generieren, wenn uns der Chorus gefällt, also der Refrain, dann bauen wir da drumherum andere Formteile, die für moderne Popsongs notwendig sind. Und das ist tatsächlich eine ganz neuartige Qualität, dass man von einzelnen Ideen musikalisch zu großformatigen Stücken kommt.
Man bleibt also nicht in einer Endlosschleife des Ewiggleichen gefangen, sondern kann eine Art Keimzelle erweitern und variieren. Mitbewerber wie Udio haben hier bereits gleichgezogen und bieten ähnliche Möglichkeiten. Sie dürfen zum Standard werden. Und reizvoll ist es natürlich auch, den gleichen Text in ganz unterschiedlichen Stilen umzusetzen. Zum Beispiel meine Hymne für Alvaro. Warum nicht auch als Version mit klassisch geschulter Sopranstimme?
Auf die Bühne, weil schwarze Tasten fliegen.
Ja, Fantasie.
Gar nicht schlecht, aber das geht noch besser.
Du bist der Held auf der Bühne, schwarz-weiße Tasten fliegen. Klang, Rausch und Fantasie.
Das ist erstaunlich gut. Also auch der klassische Bereich muss als Trainingsmaterial extrem groß gewesen sein. Das klingt ja wie ein Schubert-Lied. Und das ist sowohl die Stimmbehandlung, die ist durchaus typisch dabei. Das geht nicht über den Stimmbereich einer Sopranstimme hinaus. Und auch die Verteilung von Text und auch die Begleitung durch ein Streichquartett oder durch einen Klaviersatz zeigt, da ist sehr viel Gehirnschmalz reingeflossen, dass man das System auch jenseits von Pop für zum Beispiel Vokalbegleitung, da ist ein Chorsatz und eine Solostimme, dass man das in dieser Hinsicht trainiert. Das hat es noch nicht gegeben bisher, bei keinem mir bekannten System.
Du bist der Held auf der Bühne, schwarz-weiße Tasten fliegen, Rausch und Fantasie.
Auch deutsche Texte kommen erstaunlich akzentfrei rüber. Und ja, die Audioqualität ist schon ganz gut, aber wohl erst ein Anfang. Denn gerade bei einer anspruchsvollen Sopranstimme hört man aktuell dann doch noch die Grenzen. Verzerrungen und seltsame Artefakte schleichen sich ein und umhüllen die Stimme wie mit Rauch.
Ja, man sieht eben oder hört auch an diesen Beispielen die Grenzen der Systeme, dass die feinen Unterschiede in bestimmten Musikgenres eben auch die Qualität definieren. Und das sind eben die Übergänge, das ist die Stimmführung und das Trainingsmaterial, wie immer. Ich weiß nicht, wer dahinter steht, von welchen professionellen Stimmen diese Aufnahmen extrahiert wurden, um sie dann weiter zu verarbeiten. Aber eines Tages müssen die ihre Karten auf den Tisch legen, sonst wird es rechtlich sicherlich eine teure Angelegenheit für dieses Start-up-Unternehmen.
Denn natürlich steht die Frage im Raum, mit welchem Material wurden diese KI-Tools eigentlich trainiert? Die Werke und die Stimmen welcher Künstler hat man sich hier, vermutlich ohne zu fragen, mit dem Datenstaubsauger einverleibt, um sie dann als beliebige Songs neu synthetisiert x-fach wieder zu recyceln.
Die zugeschweißte Motorhaube oder wie transparent ist die Technologie?
Damit so ein Musikgenerator gute Ergebnisse liefert, muss die KI dahinter vor allem eines. Sie muss lernen. Und dazu braucht sie Trainingsdaten. Unmengen an Trainingsdaten. Matthias Strobel, er leitet den Bundesverband Musiktechnologie Deutschland mit Sitz in Berlin.
Und um die Technologie zu füttern, muss ich mir Datensätze kaufen. Im Grunde genommen Musik. Und die kann ich mir entweder illegal im Internet besorgen und damit dieses Technologiesystem trainieren, dieses KI-System, und dann kommt was hinten raus. So hat es Suno und Udio vermutlich gemacht. Oder ich versuche eben die Rechte zu klären der Musik, mit dem diese KI-Systeme trainiert werden. So lernt die KI, was sind sinnvolle Strukturen und was kommt quasi, was muss zusammenkommen, damit hinten was Sinnvolles rauskommt. Ja, und so ist quasi der Prozess. Umso mehr Musik und Daten ich quasi in dieses KI-System einspeise, umso mehr kann dieses KI-System lernen, was macht Sinn und welche Strukturen und Arrangements und Dinge funktionieren miteinander. Umso mehr kann dieses KI-System dann mir das ausspucken, was ich auch als Textprompt eingebe. Und dann natürlich verlangt es extreme Ressourcen an allen möglichen Punkten.
Zeit und Geld, um die Software zu entwickeln. Enorme Rechenkapazitäten, um das System dann mit den Daten zu trainieren und so weiter. Welche Daten bei Anbietern wie Suno oder Udio dabei allerdings zum Einsatz kommen, ist eben nicht klar. Transparenz, Fehlanzeige. Experimentiert man aber beispielsweise mit Suno, kann man, gute Repertoirekenntnisse vorausgesetzt, auf interessante Fundstücke stoßen. Matthias Strobel.
Man kann dort relativ nischige Musik angeben. Ich habe einen Freund, der hat eine Band gehabt in den 90er Jahren. Der hat quasi gesagt, mach mir mal eine Musik, die klingt wie meine Band damals. Und es war original seine Stimme, die dann auch dabei rauskam. Also es ist offensichtlich, dass an einem riesigen Katalog von Musik diese Systeme trainiert wurden. Die sind nur deswegen so gut, die Songs, die rauskommen, weil sie eben sich an so einem großen Datenschatz bedient haben.
Dabei behauptet Anbieter Udio interessanterweise auf seiner Website, Udio doesn't generate songs using artists' voices. Sie würden also nicht die Stimmen von Künstlern benutzen, um Songs zu erzeugen. Und Suno verweigert sogar seine Dienste, falls man einen bekannten Künstler direkt als Prompt eingibt. Macht man allerdings, wie Matthias Strobel eben erzählt hat, zeitlich und repertoiretechnisch sehr enge Stilvorgaben, kann man offenbar dennoch reale Künstlerstimmen identifizieren. Reiner Zufall? Der Musikforscher Reinhard Kopitz geht auch davon aus, dass nicht nur akustisches Material durch die Systeme eingesaugt wurde, also Audioaufnahmen, sondern weitere Daten, sogenannte MIDI-Daten. Die enthalten selbst kein Audiomaterial, sondern lediglich Informationen über gespielte Töne. Also wann zum Beispiel auf einem Keyboard welche Taste, wie lange, wie stark gedrückt wird und so weiter.
Also das sind MIDI-Dateien, computerlesbarer Code sozusagen, mit dem in großem Stile das trainiert wurde, sowohl auf der Detailebene wie aber auch in der Großform. Vielleicht Andrew Lloyd Webbers Gesamtwerk, das ist ja alles schon als MIDI-Datei vorhanden und da reicht der Klaviercode, dass man die Songs einfach einlesen lässt und trainiert die Systeme damit. Das hat natürlich rechtliche Folgen und die möchte man als Unternehmen erstmal vermeiden. Also macht man irgendwie mit, ja, es ist ja wie ein Auto mit einer zugeschweißten Motorhaube. Man weiß nicht, was da drunter ist.
Doch auch wenn nicht einsehbar ist, was genau den Motor der KI-Generatoren selbst antreibt, welche Technologien den rasanten Fortschritt der KI-Tools erst ermöglicht haben, das weiß man schon. Now and Then. Ein neuer und echter Beatles-Song. Kein Fake, kein KI-Song. Und doch hat ihn KI erst möglich gemacht. John Lennon hat ihn privat als Demo am Klavier aufgenommen. Allerdings in verbrummter, verrauschter Qualität. Erst Jahrzehnte später war es dann möglich, Lennons Gesang zu isolieren, eine eigene Spur zu kreieren, und zwar durch sogenannte Source- bzw. Stem-Separation. Musik lässt sich damit gleichsam wieder trennen. Gesangsstimme, Schlagzeug, Bass oder Klavier aus einem bereits abgemischten, komplexen Audio wieder extrahieren. Anhand der nun isolierten bzw. vom verstimmten Klavier befreiten Stimme von John Lennon konnten die Ex-Beatles, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr nun den Song fertigstellen, das Demo von damals bearbeiten, das Arrangement optimieren.
Da
das ist für mich ein interessantes Beispiel für die sogenannte Co-Kreativität von KI-Systemen und menschlicher Leistungsfähigkeit. Und wir finden in diesem Bereich eine sehr fruchtvolle Zusammenarbeit, nämlich dass ohne den Sachverstand von professionellen Komponistinnen hier dieser Song nicht dieses klare Format bekommen hätte, sondern es wäre immer noch ein Demo-Tape gewesen, das nicht optimal war, weil der Fokus nicht richtig gesetzt war. Ich glaube, es gibt auch noch mehr solcher Demo-Tapes, die nicht optimal waren, aber bei denen wir natürlich die Stimme als den akustischen Fingerabdruck einer Person und das Charakteristische behalten wollen. Und das Ganze wird dann neu arrangiert.
Allerdings, die Möglichkeit, ein Audio in seine Bestandteile zu zerlegen, zum Beispiel den Vokalpart abzutrennen, macht es in einem zweiten Schritt dann auch möglich, diesen Vokalpart, wenn gewünscht, durch KI völlig neu zu gestalten und zu verändern. Durch die immensen Fortschritte im Bereich der Sprachsynthese. Aus männlich wird weiblich, aus Bass, Sopran und so weiter. Und so kann man eben auch beliebig neue Texte wiedergeben. Die stimmlichen Eigenheiten eines jeden Künstlers lassen sich also analysieren und einfach übertragen.
Und meine eingesungene Linie klingt dann so vielleicht in der Lage wie die eines berühmten Popmusikkünstlers. Und an der Stelle sind wir schon. Also man kann quasi das akustische Profil übertragen wie ein Fingerabdruck auf ein neutrales, neues Signal und betreibt dann, tja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber urheberrechtlich ist das natürlich nicht in Ordnung. Es wird zwar gemacht, aber das wird auch rechtlich noch zu diskutieren sein. Das sind ja letztlich die Persönlichkeitsrechte einer Person.
Ähnliche Verfahren kommen heute bereits zum Einsatz, um Filme zu synchronisieren. Die berühmte Pumuckl-Stimme von Hans Clarin wurde so zum Beispiel für neue Folgen wieder zum Leben erweckt, kombiniert mit dem Tempo und der Modulation eines anderen Schauspielers. Und zwar nach Rücksprache mit den Angehörigen des verstorbenen Hans Clarin. Im Fall von KI-Generatoren wie Suno oder Udio scheint es derartige Absprachen aber nicht zu geben. Mancher Künstler fürchtet daher wohl zu Recht, zu einer Art Stimmlieferanten degradiert zu werden, der im Anschluss nicht weiter benötigt wird.
Spielraum für Kreativität oder Interaktion statt Autopilot?
KI ist dabei, die Art und Weise, wie wir Musik komponieren und produzieren, komplett zu verändern. Und diese Entwicklung hat gerade erst begonnen. Wie wird's weitergehen? Vor allem, wer braucht KI-generierte Musik tatsächlich? Ein Pasta-Rezept als Song ist witzig, aber auf Dauer doch eher langweilig. Der Geburtstagsgruß für die Mutter, vorgetragen mit der Stimme der geschulten Sopranistin, das ist nett, aber auch eher ein Gag. Reicht das auf Dauer? KI kann Hintergrundmusik für den Supermarkt oder die Hotellobby erzeugen, aber auch adaptive Soundtracks für Computerspiele, die sich je nach Kontext und Spielverlauf anpassen. Oder für Social Media. Daniel Müllensiefen, Professor für Musikpsychologie an der University of London.
Der größte Bereich da ist, glaube ich, rechtefreie Hintergrundmusik für seine eigenen Videos. Wenn man jetzt was auf YouTube stellt, kann man eigentlich keine Musik, an der Lizenzen hängen, verwenden. Aber wenn man einen Computer hat, der einem die Musik für sein Urlaubsvideo generiert oder für sein, was weiß ich, seine Bastelanleitung, dann kann man das eben tun, ohne dass man dann von der GEMA verfolgt wird. Und das, glaube ich, ist schon ein großer Bereich.
Die Produzenten derartiger Gebrauchsmusik könnten schnell arbeitslos werden. Von Musik, bei der man keine übersteigerten Erwartungen an die Qualität stellt. Was die Frage aufwirft, wie kreativ, überraschend und innovativ kann KI-Musik denn sein? Könnte sie ähnliche Impulse setzen, wie zum Beispiel die innovative und experimentelle Art eines Jimi Hendrix E-Gitarre zu spielen, der die Rockmusik nachhaltig beeinflusst hat? Matthias Strobel.
Die KI, die wir gerade haben, ist nicht in der Lage, durch eine Drogensucht zu leben oder jemanden zu verlieren, den er oder sie geliebt hat in ihrem Leben. All das, was der Musiker und Musikerin emotional in Songs, in Songwriting, in die Komposition reinstecken, ist was, was eine KI nicht machen kann. Deswegen würde ich mir jetzt auch, wenn man wirklich jemand ist, der sich so in seiner Musik ausdrückt, dann braucht er keine Sorgen haben. Die Musik, die KI in dem Sinne kann nicht kreativ sein. Ein Jimi Hendrix oder jemand, der total virtuos mit einem Instrument umgeht und Dinge mit einem Instrument macht, die vorher nicht getan werden, kann, wird eine KI jetzt im ersten Schritt auch nicht machen. Weil woher soll sie die Idee bekommen, dass man sowas überhaupt machen kann? Das heißt, am Ende des Tages sind es immer noch die Menschen, die Musik auf ein neues Level heben werden.
Doch genau dabei könnte KI Künstler eben unterstützen. Helfen, Genregrenzen zu überwinden, Gegensätze zu verbinden, Stile zu vermischen und so Neues, Überraschendes entstehen zu lassen. Das wird aber nicht im Modus Autopilot klappen, sondern in der Interaktion mit Menschen aus Fleisch und Blut, die mit KI-Systemen verhandeln, die selbst etwas wollen und Musik auch persönlich gestalten. Ähnlich sieht das Ali Nikrang, Professor für künstliche Intelligenz und musikalische Kreation an der Hochschule für Musik und Theater München. Er hat selbst eine experimentelle Software namens Richer K entwickelt, um spielerisch auszuloten, wie so eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine aussehen kann.
Die Grundidee vom Programm ist einfach, dass man die Musik nicht als Ganzes komponiert, sondern die Musik immer teilweise komponiert. Das heißt, man bekommt einfach vom System immer 5 Vorschläge, wie das Stück weitergehen könnte. Ja? Und dann kann man eins von diesen Vorschlägen auswählen oder auch nochmal generieren lassen und dann bekommt man wieder 5 Vorschläge, wie dann das nächste Segment ausschaut im Stück. Die Kommunikation basiert auf 2 Wegen. Einmal, man kann natürlich hier auch ein Prompt haben, nur dieser Prompt ist nicht textuell. Das heißt, man kann zum Beispiel 8-9 Takte dem System geben und sagen, das Stück muss so anfangen. Und natürlich alleine mit den 8-9 Takten kann man sehr viel mit dem System kommunizieren, weil das zeigt schon, in welcher Atmosphäre das Stück ist und wie schnell das Stück ist und welchem Stil das Stück ist.
Zusätzlich kann man der Software auch andere Stücke vorgeben, die gleichsam als Inspiration für die eigene Komposition dienen sollen. Der Austausch mit der KI erfolgt also nicht durch Textprompts wie bei Suno, Udio und Co., sondern durch Musik, die man selbst vorgibt und die am Ende in Form von Noten vorliegt, die Musiker auch selbst interpretieren können. Aus einer anfänglichen Idee kann so am Ende ein Stück werden, das Musiker also selbst interpretieren und mit Leben erfüllen.
Der große Raubzug oder wer profitiert von KI-Musik?
Am Ende bleibt die nicht unwesentliche Frage, wem gehört eigentlich so ein Song, wenn man ihn mit einem KI-Generator wie Udio oder Suno produziert hat? Mit Tools, die vermutlich mit einem Datenschatz von Künstlern trainiert wurden, die selbst aber vorerst mit keinem Cent von diesen KI-Songs profitieren. Im Kleingedruckten bei Suno ist zu lesen: Als Konsument habe ich tatsächlich das Recht, meine dort erzeugten Songs auf Plattformen hochzuladen und damit Geld zu verdienen. Lizenzierung für den Gebrauch in Werbung, Film, Fernsehen oder Podcast inklusive. Allerdings nur, wenn man bei Suno einen zahlungspflichtigen Account hat. Daniel Müllensiefen.
Naja, das sagen die jetzt. Ob das jetzt Bestand vor Gericht hat, ist dann noch eine andere Frage. Das behaupten die jetzt mal so, ist wahrscheinlich auch Teil deren Geschäftsmodells, aber ich habe auch gehört, dass Suno schon sich gegen die ersten Klagen wehren muss. So kann und vielleicht muss man auch so arbeiten, erstmal was vorstellen, was funktioniert, was ja wirklich ein großer Schritt nach vorne und eine große Leistung ist. Und dann gucken, was eigentlich das Geschäftsmodell davon sein kann in einem rechtlichen Rahmen, den es im Moment jetzt noch gar nicht gibt, der sich erst dadurch findet, dass jetzt Klagen angestrengt werden und über Gesetze vielleicht nachgedacht wird.
Und das kann dauern. Die Gerichte haben gerade erst begonnen, grundlegende juristische Fragen im Zusammenhang mit KI überhaupt zu klären. Auf YouTube tauchen derweil bereits erste Tutorials auf, die erläutern, wie man mit derartigen KI-Songs auf einschlägigen Plattformen Geld verdienen kann. Kein Wunder also, dass Kreative fürchten, außen vor zu bleiben, zu Stimmlieferanten degradiert zu werden. Obwohl es offensichtlich ihr Datenschatz ist, der KI-Systeme letztlich erst möglich macht.
Du bist der Held auf der Bühne, schwarz-weiße Tasten fliegen, Klang, Rausch und Fantasie. du hast so richtig rein.
Eine faire Lösung wäre, Künstler eben auch angemessen zu entlohnen, am Profit teilhaben zu lassen. Matthias Strobel.
Die Urheber, die Performer, die Menschen müssen Geld bekommen dafür, dass andere mit den Datensätzen arbeiten können. Das ist die große Aufgabe der Zukunft für die Musikbranche, diesen Zustand herzustellen. Weil wenn dieser Zustand nicht hergestellt wird und nur Leute verklagt werden, werden die Leute ihre Server nach China setzen, werden dort trainieren, werden dort den Output generieren und werden dann einfach sagen so, ey, ihr könnt mich alle mal, ich habe das alles in China gemacht, jetzt versucht mich mal zu verklagen, viel Spaß. Deswegen kann der Weg nicht in Restriktionen liegen. Das gibt sehr viel Arbeit zu tun für die Musikbranche, aber am Ende muss natürlich dann die Zahlung für den kreativen Content da sein, ansonsten wird es sehr, sehr traurig.
Fest steht also, die Entwicklung ist nicht mehr zu stoppen. Doch KI-erzeugte Musik wird aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sein. In welchen Bereichen genau sie sich dabei durchsetzen wird, wie kreativ und interaktiv sie produziert wird, wie transparent und wie fair, all das werden die nächsten Jahre erst zeigen müssen.
Das Männlein dort auf einem Bein mit seinem roten Mäntelein.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema KI und Musik, wenn Maschinen komponieren. Eine Sendung von Martin Schramm.